sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dude, 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 Dude. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dude, 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 Dude. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, Dudel, Dudel.
Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks und trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt, die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Interessantes rund um den Rundfunk, wie Grimeton in Königs Wusterhausen zu hören war, welche Verbindung Newtopia zum Funkerberg hat und warum auch Maschinensender einmal nicht senden, all das hören Sie jetzt in Ihrem Rundfunk-Stadtmagazin. Hier und hier bei mir zu Gast ist jetzt Rainer Sucko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin, moin.
Freut mich, dass du da bist.
Ja, mich auch.
Hier in diesem Monat Juli. Zuerst widmen wir uns dem Thema rund um den Rundfunk im Monat Juli. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren ja Lichtbogensender den Knallfunken und Maschinensendern in vielen Parametern überlegen. Auch die aufkommenden Röhrensender konnten die Sendeleistung der Lichtbogensender anfangs nicht erreichen. Und so kam es, dass für einige Jahre Lichtbogensender die Sendetechnik dominierten. Im Juli 1923 wurde der vermutlich leistungsstärkste Lichtbogensender der Welt in Malabar im heutigen Indonesien in Betrieb genommen. Was sind denn jetzt genau Lichtbogensender?
Die elektromagnetische Welle die Quelle davon war am Anfang eben immer der Blitz, sage ich mal. Ne? Also wie heute auch ein Blitz noch beim Gewitter entsteht, so hat man eben künstliche Blitze erzeugt, um diese Welle zu erzeugen. Der Blitz war aber unterbrochen. Ein Blitz und wieder neuer Blitz und wieder neuer Blitz. Und in dieser Zwischenzeit gab es quasi keine Sendeleistung. Mhm. Und darum hat man diesen Lichtbogensender erfunden, wo dieser Blitz quasi zu einem konstanten Bogen wurde.
Ah, okay.
Also der Blitz war sozusagen nicht mehr unterbrochen, sondern es wurde ein sogenannter Lichtbogen erzeugt. Und dieser Lichtbogen war konstant.
Mhm.
Und dieser Lichtbogen war übrigens tatsächlich auch die Voraussetzung fürs Senden von Sprache und Musik.
Ach,
im
okay.
Rundfunk.
Okay.
Genau.
Ein Lichtbogensender in Malabar, warum denn genau da?
Ja, damals bemühte man sich logischerweise um weltweite Kommunikation, insbesondere letztendlich zu den damaligen Kolonien und zu den jeweiligen, Heimatländern sollte es Verbindung geben. Und Malabar gehörte halt zu den Niederlanden. Und man hat eben versucht, 11.500 Kilometer zu überbrücken. Das
oh.
ist also, genau. Das
also
ist
so ordentlich.
Genau, das ist einmal quasi so ein halbes Mal um die Welt. Und das ist gar nicht so einfach. Und man hatte dort schon Maschinensender installiert.
Mhm.
Und diese Maschinensender, die können nur sehr, sehr tiefe Frequenzen erzeugen und relativ wenig Leistung zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das hat eben nicht funktioniert. Man hat die Verbindung eben nicht konstant hingekriegt. Also das ging nur so stundenweise mal am Tag so.
Mhm.
Und da war man eben unzufrieden und hat eben darum versucht, dort vor Ort den Sender zu bauen und eben mit Material von vor Ort. Man brauchte also für diesen Lichtbogensender hatte man alle Materialien vor Ort, brauchte nichts irgendwie, man darf nicht vergessen, 1923, da war es auch mit der weltweiten Logistik noch nicht ganz so wie heute, da war es eben relativ aufwendig, Materialien irgendwo hinzuschaffen und sowas gut, dass es eben alles letztendlich vor Ort war.
Und was kann man denn noch zu dem Sender sagen?
Also eigentlich, erstmal grundsätzlich ist es eine gigantische Geschichte, dieser Sender, das muss man schon mal sagen, der wurde von dem Niederländer Cornelius de Groo errichtet. Der Sender, so bezeichnen wir das, hat eine primäre Leistungsaufnahme von 2400 Kilowatt. Also es sind 2400 Kilowatt, ist so unglaublich viel. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und was mich anfänglich da interessiert hat, wo haben die eigentlich die Energie für den Sender hergekriegt?
Mhm.
Die haben tatsächlich kleinere Wasserkraftwerke dort gebaut, vor
Extra
Ort.
Extra, für diesen
genau.
Sender.
Genau, also quasi Fluss aufgestaut, um diesen Sender dann mit Energie zu versorgen. Und das Zweite ist damals eben tiefe Frequenzen. Der Sender stand am Fuß eines Felsmassivs sozusagen und hat man in den Fels hinein eine Antenne gebaut, 700 Meter lang, die Abspannung 2 Kilometer, also unglaublich gigantisch. Also ein unheimlicher Materialaufwand, eigentlich nur, um ein bisschen zu morsen. Also unglaublich.
Und war denn dieser ganze Aufwand, der da betrieben wurde, eigentlich erfolgreich?
Grundsätzlich erstmal ja. Also der Sender hat funktioniert, wurde ja im Juli 23, also heute vor, ich kann schlecht rechnen, ja, wurde er in Betrieb genommen und hat tatsächlich also auch den Funkverkehr über diese Strecke gut hingekriegt. Die Übertragungen waren im Prinzip stabil, aber das größte Problem war, dass vor Ort in Niederlanden die Empfangstechnik nicht sozusagen so gut ausgereift war, sodass man immer wieder Schwierigkeiten hatten, den auch wirklich zu empfangen. Während andere europäische Stationen das eben sehr gut hatten. Aber irgendwie haben die Niederländer so zeitweilig Schwierigkeiten gehabt. Und trotzdem, wie gesagt, Juli 23 in Betrieb genommen. Trotzdem wurde er 1927 schon wieder außer Betrieb genommen. Und da ist auch eine ganz kurze, interessante Geschichte nochmal dazu. Warum diese kurze Betriebsdauer? Und zwar ist es so, dass man anfänglich den Kurzwellenbereich den Funkamateuren zugewiesen hatte, weil man nicht, weil man dachte, kurze Wellen braucht keiner. Ne? Das hat man nicht erkannt, was da für Potenzial hintersteckt. Und die Funkamateure haben es relativ schnell geschafft, mit wenig Leistung auf diesen Kurzwellenbereichen um die ganze Welt zu funken. Ach. Und das, genau, also das, weil man mit diesen Ausbreitungsbedingungen, das kannte man nicht und man hatte einfach gemerkt, lange Wellen übertragen sich gut, also neben die staatlichen Einrichtungen quasi und die kurzen Wellen nehmen die Funkamateure. So, und das hat dazu geführt, dass die Funkamateure diese kurzen Wellen hatten und haben da viel experimentiert und hat sehr schnell erkannt, okay, da kann man ganz viel machen. Und 1927 wurde eben dieser Lichtbogensender in Malabar einfach abgelöst von einer Kurzwellenstation, wo man mit wenigen 100 Watt letztendlich oder also ein Zehntel der Energie ungefähr von dem, was dieser große Sender hatte, konnte man eigentlich rund um die Uhr über Kurzwelle dann eigentlich um die ganze Welt funken.
Aber eine interessante Geschichte, wie aus so einer Idee doch sowas Großes. Also wenn du erzählst mit dieser Riesenantenne und so weiter, das klingt wirklich spannend.
Also vor allem wird es auch mir immer wieder bewusst, wenn ich über sowas rede, dass eben Rundfunk ja letztendlich auch heute noch aufwendig ist. Also ich brauche eben immer ein Programm, ich brauche einen Sender, ich brauche eine Antenne, ich brauche eine Stromversorgung. Ohne das geht's nicht. Und was die damals so gemacht haben, da kann man mal sehen, wie wertvoll schnelle Informationsübertragung ist und in was für einem Luxus wir heute mit unserem Internetleben, wo wir überall auf der Welt quasi Informationen haben.
So viel zum Thema Historisches aus dem Rundfunk von den Lichtbogensendern und gleich sprechen wir über den Alexandersen-Tag, der vor knapp einem Monat wieder stattgefunden hat nach Queen und Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself. Queen war das Don't Stop Me Now. Damit haben wir es 10.20 Uhr hier auf Fitradio SKW und wir befinden uns mitten im Rundfunk-Stadtmagazin. Hier bei mir ist noch Rainer Sukow vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo nochmal, Rainer.
Moin, moin.
Und wir sind ja gerade schon, haben einen großen Sprung zurück in die Vergangenheit gemacht, ins Jahr 1923, haben wir über Lichtbogensender gesprochen. Und jetzt gehen wir nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit, nämlich in den letzten Monat. Am 28. Juni war der Alexandersonntag. Alljährlich wird aus diesem Anlass der Längstwellensender SHQ im schwedischen Grimeton in Betrieb genommen. Welle 370 hat ja die Ausstrahlung verfolgt. Hat denn der Empfang geklappt?
Ja, also grundsätzlich ja, aber, also muss man wirklich sagen, es gab zwei Ausstrahlungen an diesem Tag, zwei geplante. Eine um 9 Uhr UTC, also Weltzeit 9 Uhr und eine um 11 Uhr. Und damit, zu 11 Uhr hatten wir Besucher eingeladen und damit alles klappt, hatten wir schon um 9 alles aufgebaut, also die Welle 73 Sendeantenne umgebaut, quasi als Empfangsantenne, unseren Empfänger dort rangesetzt. Und normalerweise hört man so kurz vor 9 hört man schon die ersten Geräusche und es war nichts.
Oh Gott.
Genau, also es war nichts zu hören und dann haben wir alles Mögliche versucht, Antenne nochmal umgebaut, Empfänger nochmal umgebaut, alles hin und her versucht sozusagen mit einem zweiten Empfänger was zu empfangen. Es war nichts zu hören.
Und ihr habt so einen Aufwand betrieben.
Ja, wir waren erstmal total verunsichert vor allem. Also es ging damit los, haben wir richtig gerechnet, weil 9 Uhr Weltzeit ist 11 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, ist es erstmal richtig. Ja? Haben wir uns vielleicht geirrt. Dann habe ich jemanden angerufen, den ich kenne, der normalerweise diesen Empfang verfolgt, der aber unterwegs war, also auch nichts sagen konnte. Tatsächlich bin ich dann aber, also ist eigentlich wie früher gewesen. Ne? Also wir wussten überhaupt nicht, warum hören wir nichts. Das war so ein bisschen wie 1920, als man nicht so richtig wusste, was jetzt eigentlich passiert. Dann hat aber uns das Internet gerettet. Kurz, letztendlich habe ich im Twitter nachgelesen, aha, SHQ sendet nicht, es gibt ein technisches Problem.
Ach so, tatsächlich.
Also, genau.
Das heißt, ihr habt euch einen ganz schönen Kopf gemacht und dabei lag es überhaupt nicht an euch. Ist denn die Ursache bekannt, warum die Sendung ausgefallen war?
Ganz verrückt eigentlich. Tatsächlich, also es ist halt ein alter Sender dort in Krematon. Ja, das ist ja relativ alt. Und es gab tatsächlich wirklich einen technischen Schaden am Sender. Im Prinzip, das kann schon mal vorkommen. Bei Sendetechnik geht es immer um große Spannung. Es gab einen Kurzschluss in der Speiseleitung, also quasi die Zuführung vom Sender zur Antenne. Da gab es also einen kleinen Brand. Und diesen Brand sozusagen hat einen Kondensator erwischt. Dann muss man eben erstmal löschen und dann sozusagen einen neuen Kondensator einbauen. Und das hat man offensichtlich relativ schnell hingekriegt, weil die Sendung um 11 Uhr, also sprich 13 Uhr Weltzeit, die hat dann hervorragend funktioniert.
Die hat funktioniert.
Genau, da war dann alles wieder in Ordnung.
Und wie lief das so?
Also um 11 Uhr oder kurz vor 11 ging der Sender an. Wir hier in Königs Wusterhausen, wir hatten zwar eine relativ schlechte, also wir hatten relativ viele Störungen drauf. Das kann aber auch vor Ort immer dran liegen. Es ist wirklich eine schwierige Geschichte. Wir hatten auf jeden Fall einige Besucher da. Wir hatten an dem Tag eine Führung. Mhm. Die haben wir quasi gleich dann auch zum Sendewagen und zu dem Empfänger geführt. Man konnte es gut hören, aber es ist eben nicht so klar und deutlich gewesen wie auch sonst. Das hat dazu geführt, dass ich habe so einen Rechner, wo das automatisch diese Morsezeichen in klaren Buchstaben übersetzt worden. Der ist diesmal nicht klar gekommen, sodass wir bis auf diese eigentliche Kennung habe ich eigentlich gar nichts verstanden. Also was die eigentlich sagen, weil ich das Morsealphabet eben nicht gut beherrsche. Also das war relativ schwierig und ich glaube, wir hören mal rein.
Genau, du hast uns ja mal ein Hörbeispiel mitgebracht.
Um so zu verdeutlichen, wie schwierig das eigentlich ist, daraus das Morse-Signal zu erkennen.
Also das hört sich für mich total kompliziert an. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, was da...
Also es war ja dieses da. Also ne, das war sozusagen ein Zeichen davon. Also im Prinzip wurde vorher immer so die Stationskennung. Also es wird ein allgemeiner Anruf gemacht und die Stationskennung wird sozusagen bekannt gegeben, damit alle wissen, okay, sie können ihre Empfänger darauf anrichten. Man hat aber schon gehört, ne, es rauscht relativ stark und ganz so im Hintergrund ist jetzt wirklich schwierig, eben das auch so darzustellen. In echt klingt es ein bisschen anders eigentlich. Man kann es sozusagen mit dem Ohr besser identifiziert, aber es ist eben nicht so einfach. Und es wurde dann der Text eben übertragen. Diesmal ging eben ein allgemeiner Gruß von der Station Grimoton in die Welt quasi, ausgedenken an den Alexandersonntag desjenigen, der diese Art von Sender eben erfunden hat. Und es gab tatsächlich etwa 200 Empfangsberichte aus Europa.
Oh, doch so viele.
Genau, das staunt man eigentlich. Also wir haben zum Beispiel keinen geschickt, einfach weil wir nicht dran gedacht haben. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute das noch verfolgen. Ja. Aber es gibt eben wirklich Menschen, die das verfolgen, interessanterweise, aus ganz Europa eigentlich. Das fand ich ganz interessant. Und was mir vorher gar nicht bewusst war, aber es wird eben am 24. Dezember auch wieder eine Ausstrahlung von Grimoton geben. Und wir überlegen aktuell vielleicht, ob wir so sozusagen das als Weihnachtsspecial nochmal anbieten, obwohl ja am 24. Dezember das Museum schon zu ist, aber vielleicht...
Vielleicht könnte man das ja
vielleicht
machen.
Vielleicht machen wir so als... Ja, genau. Vielleicht machen wir mal so eine weihnachtliche...
Na, dann lassen wir uns mal überraschen.
Grimoton-Session.
Und über einen historischen Fund hier in der Region sprechen wir gleich nach Wetter und Verkehr und nach Musik von London Beat. Sind wir dann gleich wieder zurück. I've been thinking about you. Schönen Donnerstag. Kalimba de Luna, Tony Esposito war das. Damit haben wir 10.38 Uhr hier auf Hitradio SKW. Und wir sind mitten im Rundfunk-Stadtmagazin hier mit Rainer Sukow. Und seit Februar diesen Jahres wurde ja in Königs Wusterhausener Ortsteil das Fernsehformat Nutopia produziert. Und dieses hat ja jetzt einen direkten Draht zum Funkerberg. Wie kommt denn das?
Ja, ein direkter Draht zu Nutopia. Tatsächlich ist es so, dass kurz nach dem Sendestart wurden dort in Nutopia Relikte der Funktechnik gefunden oder eben gezeigt, eben auch im Fernsehen letztendlich sogenannte Isoliereier. Das sind also keramische, eiförmige Gebilde, die zur Trennung sozusagen, also die im Antennenbereich angesetzt werden. Die sind dort aufgetaucht und wir haben sofort versucht, Kontakt aufzunehmen zu Nutopia und zu sagen, okay, das ist funktechnisches Relikt. Sie mögen es bitte sozusagen pfleglich behandeln, aber es ist irgendwie nicht angekommen.
Oh Gott.
Genau, und das führte dazu, dass diese Isoliereier zum Ostermarkt angemalt wurden.
Ach du Lee.
Genau, es war wirklich angemalt, mit Federn beklebt.
Und da hat dein Herz geblutet, nehme ich an.
Also sie haben es einfach nicht verstanden, aber das war eben, sie wurden zu Ostern als Ostereier verkauft, die schönen Isoliereier. Das war erstmal schon ein bisschen... Also das war schon ein kleiner Schock, muss ich sagen, am Anfang.
Und damit waren die also sozusagen weg. Und was ist dann passiert?
Eigentlich war das ja sozusagen nur das Vorgeplänkel, weil tatsächlich Anfang Juni bin ich eher zufällig darauf aufmerksam geworden, dass sozusagen richtige Abspannseile von Antennen ausgegraben wurden. Also so richtig lange Stahlseile mit Isoliereiern. Also das, was das hatten die offensichtlich vorher auch schon in Teilen so gefunden. Auf alle Fälle diesmal mussten wir aktiv werden, haben relativ aus allen Informationsrohren geschossen sozusagen, haben da ganz massiv Kontakt aufgenommen und E-Mails geschickt, über Twitter sozusagen benachrichtigt. Und tatsächlich, der Bürgermeister hat sich kurz eingeschaltet, hat gebeten darum, das doch zu klären.
Okay.
Und irgendwie hat es dann geklappt. Mitte Juni konnten wir also vor Ort uns das ansehen und konnten feststellen, dass es wirklich tatsächlich originale Abspannseile von der Cesener Kurzwellenstation aus den etwa 50er Jahren ist. Das Verrückte ist, dass diese Pardunen, so nennt man das, aus den Ende 50er, Anfang 60er Jahren, die sind eben wirklich dort vor Ort von Cesen und sind eben auch in gutem Zustand. Und das hat natürlich, da haben wir sofort gesagt, die wollen wir haben.
Das heißt also ein richtiges Relikt und das habt ihr dann mit ins Museum genommen?
Also so schnell geht es nicht. Also das war... Das hat sich alles ganz schön hingezogen, weil tatsächlich also die Pioniere, die es ja nun leider nicht mehr gibt, aber die Pioniere brauchen Geld, ja, oder brauchten Geld. Und wir haben also erstmal festgestellt, welcher Wert es ist, haben dann per E-Mail Verhandlungen geführt, wie wir das denn machen wollen. Haben uns letztendlich geeinigt, okay, ihr kriegt für diese langen Stahlseile, kriegt ihr quasi 30 Isoliereier aus unserem Museumsbestand, die eben historisch nicht so wertvoll sind und die man eben verkaufen kann sozusagen. Okay. In dem Handel, den die da treiben. Und dann war der Deal also sozusagen erstmal perfekt.
Und dann konntest du die abholen und warst ganz glücklich, nehme ich an.
Also es ist ja auch ein bisschen durch den Pressewald gegangen. Tatsächlich, das war also wirklich schon, das war schon wirklich eine tolle Nummer, muss man sagen. Am 9. Juni war das ja die offizielle Übergabe, wo wir dann da drinnen waren in dem Nutopia-Gelände und diese alten Antennenseile. Also ich sage immer so schön, tatsächlich war es so beim Raustragen, alle Pioniere haben an einem Strang gezogen. Vermutlich erstmalig, vielleicht auch einmalig, das weiß man nicht so genau. Aber das war wirklich toll. Also wir haben die dann haben auch ein tolles Foto gemacht und haben die dann quasi in große Ringe zusammengelegt und dann ins Auto. Und das war schon wirklich eine tolle Geschichte, also dass wir die übernehmen konnten. Und jetzt damit das erste echte Cesener Relikt, ein Bestandteil, der wirklich in Cesen Funkgeschichte geschrieben hat. Das erste Stückchen davon haben wir als Exponat im Museum, weil bis jetzt hatten wir nur Fotos. Also wir hatten nur Fotos, wir hatten nichts echtes, haptisches zum Anfassen sozusagen. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das hat uns letztendlich, ist das für uns hat sich Nutopia gelohnt.
Wollte ich gerade sagen, also hatte Nutopia dann in dem Sinne doch einen großen Wert für euch gehabt.
Für uns, genau, für uns, weil wir haben es wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben 92 wurde das Gelände dort beräumt, 92, 93 und für uns war klar, okay, da gibt es nichts mehr. Das ist alles weg. Und seit 20 Jahren erzählen wir den Leuten, in Cesen gibt es nichts mehr. Nur durch diese Fotos und jetzt hat diese Geschichte einen neuen Touch bekommen.
Und was passiert jetzt mit den Isoliereiern, die Pioniere bekommen haben?
Ja, leider über nichts mehr. Also das Nutopia ist ja sozusagen Geschichte seit dieser Woche. Tatsächlich war es geplant, dass die Isoliereier sollten sozusagen veredelt werden von den Pionieren. Also zumindest hatten die das vor, so ein Logo raufzumachen oder keine Ahnung was und dann für viel Geld in die Welt getragen werden. Ja, das ist nicht mehr dazu gekommen. Ich weiß gar nicht genau, was damit jetzt mit den vorhandenen Isoliereiern passiert, aber das gehört zur Geschichte, dass auch sowas eben Geschichte ist.
Genau. Und was sonst noch so auf dem Funkerberg los ist, das hören wir dann gleich in wenigen Minuten nach Michael Jackson und Black or White. Wir haben es 10.44 Uhr. Schönen Donnerstag. Michael Jackson, Black or White. 10.47 Uhr haben wir es damit hier auf Hitradio SKW. Wir sind mitten im Rundfunk Stadtmagazin und am 20. und 21. August findet auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen das Bergfunk Open Air 2015 statt. Auch in diesem Jahr bietet der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. interessierten Helfern die Möglichkeit, zum Gelingen dieses wunderbaren Events beizutragen. Hier bei mir ist Rainer Suko. Rainer, was heißt denn da jetzt Helfer werden gesucht?
Was vielen gar nicht bekannt ist, der Verein bietet Menschen, die da grundsätzlich Interesse haben, bietet an, ehrenamtlich sozusagen freiwillig zum Gelingen dieses Events beizutragen. Mhm. Und man hat also die Chance, bei diesem Bergfunk Open Air, was übrigens, ich habe das falsch aufgeschrieben, am 21. und 22. August ist.
Ach so.
Das mit dem 20. Okay. bezieht sich darauf, dass es mit dem Helfen früher losgeht.
Ne? Ah,
also
okay.
man kann im Prinzip vom 19. glaube ich bis zum 22. helfen. Das mhm. war bisher falsch.
Und das Bergfunk Open Air ist am 21.
genau,
und 22.
Genau, so.
August.
Aber wie hat in diesem Zeitraum Bergfunk Open Air, im Prinzip vom Mittwoch bis Sonntag, kann man helfen. Und man hat also die Chance, Dinge zu tun, die man vielleicht sonst nicht tut in so einem Festival. Weil wer kann schon von sich sagen, mal eine riesige Bühne aufgebaut zu haben? Mhm. Dabei kann man zum Beispiel helfen. Oder wer kann schon mal sagen, 2000 Einlassbändchen geklebt zu haben? Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen. Und es gibt eben wieder ganz verschiedene Dinge, die man tun kann. Menschen betreuen, Informationen geben, mhm. einfach zum Gelingen dieses Bergfunks beitragen als Mensch, der vor Ort hilft. Also das ist eine tolle Sache.
Und was ist jetzt das Besondere am Helfen beim Bergfunk?
Also man kann erstmal sagen, man ist näher dran, näher geht's nicht. Mhm. Also das ist wirklich, kann ich aus eigener Erfahrung immer wieder sagen, auch eine ganz eigene Welt nochmal sozusagen auch hinter den Kulissen zu wirken und zu tun. Und das Bergfunk Open Air, und das sagen alle Künstler, die da waren, ist eben bekannt auch für seine familiäre Betreuung mhm. und für das familiäre Klima, was da herrscht. Und es ist wirklich so, die Bergfunk-Leute, die Stubenrauschler und die ganzen vielen Helfer, es ist eine große Bergfunk-Familie und wir bieten eben Menschen, die Interesse haben, an, werdet Teil dieser Bergfunk-Familie.
Und wenn jetzt Hörer dabei sind, die sagen, oh ja, da möchte ich gern mitmachen, wo können die sich denn melden?
Also grundsätzlich, wer sozusagen bei Twitter, wer bei Facebook, wer bei Instagram nach Bergfunk sucht, der wird dort jeweils Kontaktmöglichkeiten finden, mhm. Weil tatsächlich es gibt keine jetzt Helferseite, wo man eben alles durchliest oder so, sondern eben idealerweise nach über allen der Social Media Kanäle einfach danach suchen. Mhm. Da steht überall Kontaktmöglichkeiten. Wenn es jemand nicht findet, er kann sich gerne bei uns melden im Museum oder vielleicht auch den Kontakt einfach sozusagen hier über den Sender. Einfach das Entscheidende ist, meldet euch, wenn ihr mhm. davon inspiriert seid und sagt, wir wollen da mal was tun, weil den Kontakt vermitteln wir dann selbstverständlich gerne.
Und nochmal zu einer anderen Veranstaltung. Am 9. August findet das Matinee mit Klaus Feldmann statt. Anlässlich der Ausstellung Streiflichter aus 39 Adlershofer Fernsehern lädt die Fachgruppe DFF Adlershof im Förderverein Sender KW gemeinsam mit dem Café der Turm am Sonntag, den 9. August 2015 um 11 Uhr zu einer Matinee im Turm am Funkerberg in Königs Wusterhausen ein. Plaudereien mit dem Journalisten und Sprecher der aktuellen Kamera. Geschichten vor und hinter der Kamera werden von Klaus Feldmann in unterhaltsamer Art zu Gehör gebracht. Nochmal für alle Hörer, Klaus Feldmann.
Klaus Feldmann ist bekannt von der aktuellen Kamera, also sozusagen DDR-Fernsehguckern wissen, wovon ich rede. Und er ist ein unglaublich guter Sprecher, muss ich sagen. Mhm. Also das gelernt ist eben gelernt. Er war schon zweimal bei uns auf dem Funkerberg auch zu Gast. Es ist wirklich ein Mann mit großer Ausstrahlung. Mhm. Und diese Veranstaltung hier ist was ganz Neues eigentlich. Wie gesagt, organisiert von unseren Fernsehleuten, die sozusagen vor der eigentlichen Eröffnung des Museums um 13 Uhr mit Klaus Feldmann quasi eine muntere Unterhaltungsrunde machen. Mhm. Und also ich kann es wirklich nur empfehlen, es wird bestimmt eine ganz tolle Veranstaltung. Allerdings leider der Saal im Turm, also der Platz im Turm ist ja begrenzt. Es wird nur, glaube ich, 50 Karten geben. Aber es ist trotzdem eine ganz tolle Veranstaltung.
Und dafür können ja unsere Hörer auch Freikarten gewinnen.
Genau, wir haben uns ganz kurzfristig entschlossen, gestern Abend kurz mit dem Veranstalter geklärt, also mit den Organisatoren geklärt, jawohl, wir dürfen einmal zwei Freikarten für dieses Matinee mit Klaus Feldmann am 9. August 2015 verlosen.
Das heißt, die Hörer sollten jetzt anrufen, hier unter der 03375 52 73 60, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei sein wollen am 9. August, wenn Klaus Feldmann hier zu Gast ist.
Genau, im Café auf dem Funkerberg, im Café am Turm. Und das wird bestimmt eine ganz tolle Veranstaltung, bin ich ganz sicher.
Bin ich auch sicher. Und du möchtest ja auch immer noch mal Höreraufrufe machen.
Genau, beim letzten Mal, also wir haben so ein paar Höreraufrufe quasi so ein bisschen in der Versenkung verschwunden aufgrund der vielen Themen. Wir haben mhm. zwei noch. Also der eine ist, wir wollen ja Kurzwellen fangen im modernsten Autoradio testen. Ich höre schon, das Telefon klingelt, jawohl, die Hörer rufen an. Also wir wollen den Kurzwellenempfang im modernen Autoradio testen, da bin ich jetzt noch nicht zu gekommen. Also da hat sich bis jetzt auch leider keiner gemeldet. Wenn da jemand dabei ist, der über ein hochmodernes Car Drive System mit Kurzwellenempfang verfügt, bitte bei uns melden. Wir wollen es mal testen, wie das ist. Mhm. Und wir haben immer noch, sind immer noch dran an dieser ersten Rundfunkhändlergeschichte. Da gibt's quasi, also da kommen wir voran. Wir haben da auch neue Informationen, die müssen wir aber nochmal schön aufarbeiten. Aber auf alle Fälle sieht es wirklich so aus, als wenn es doch vor dem Zweiten Weltkrieg bereits einen Händler NKW gegeben hat.
Wir müssen das klingt interessant. Da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben.
Wie Journalisten das ordentlich machen, mindestens zwei Quellen. Wir haben bis jetzt nur eine. Wir hoffen, eine zweite Quelle aufzutun. Mhm. Also von der Warte, wir bleiben dran. Lieber Hörer, wenn ihr etwas gehört habt von unserem Rundfunkhändler, wenn ihr alte Rechnung habt, wir suchen tatsächlich vor allem eine alte Rechnung. Mhm. Idealerweise aus den 30er Jahren, aber aus den 40er oder 50er Jahren reicht auch, wo die Rundfunkhändler drauf sind. Wer da sind wir sehr, sehr scharf drauf, also wer eine Rechnung hat.
Das klingt nach einem total interessanten Thema. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwie vielleicht sowas haben, vielleicht noch auf dem Dachboden, in einer alten Kiste irgendwo, dann rufen Sie jetzt an. Die Nummer ist die 03375 52 73 60. Und Sie können auch eine Mail schicken an verein@funkerberg.de. Genau. Und die heutige Sendung, die kann auch nachgehört werden.
Auf funkerberg.de stellen wir in loser Folge die hier durchgeführten Rundfunkschachmagazine ein zum Nachhören. Ich muss mich dafür entschuldigen, die letzte Sendung ist mir verschütt gegangen, aber das werde ich innerhalb der kürzesten Zeit wieder nachholen und dann sind auch alle Sendungen wieder da.
Wunderbar, dann vielen, vielen Dank, Rainer, dass du heute da warst.
Bitteschön, ich bedanke mich wie immer für die tolle Stunde.
Ja, war mir ein Fest und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal hier im Rundfunk Stadtmagazin und dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag.
Vielen Dank.